الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، فرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، صفاء رخاء. تقبل منا الصيام والقيام، بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين، وأعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وعلمائنا ومشايخنا ومن نحبهم من النار يا رب العالمين. اجعلنا من ذلك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، حضرتكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذه الرسالة المادحة الموصولة بهذا العنوان: بلاغ الرسالة القرآنية، للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى، مع اللقاء 15 بعد 100 الأولى. في بداياتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الأسلوب بيد الله. Dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen. Und Friede und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Friede und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden, bis zum jüngsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, ich heiße euch allesamt herzlich willkommen zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe, die den Titel trägt, die Überbringung der Botschaft des Koran. Und zu Anfang begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ما زال الحديث موصولا مع البلاغ الخامس من بلاغات الرسالة القرآنية، والذي هو بعنوان الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تكلمنا عن مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تكلمنا عن ضوابط الأمر والنهي من العلم والرفق والعدل، تكلمنا عن مراتب تغيير المنكر، وصلنا إلى بصيرة مهمة ذكرها المصنف، معناها أن الأصل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعوة الناس إلى الخير، وأصل الخير أن يعرف الناس ربهم بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى وأفعاله جل جلاله. استدل المصنف على هذه التبصرة بآيات من سورة آل عمران بدءا من الآية الثانية بعد 100 الأولى وما بعدها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فرغنا من تفسير هذه الآيات، وما زلنا مع الآية الأخيرة، وهي قول الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. تكلمنا فيما مضى عن أنواع الخلاف، وبينا أنه نوعان: الأول هو المحمود والاختلاف الناشئ عن طلب الحق وقوة الدليل، ويكون في الفروعيات ومسائل الفقه العملية، ومنه المناظرات بين العلماء وطلاب العلم للوصول إلى الحق. هذا يحمد. النوع الثاني من الاختلاف هو المذموم، الذي يكون في الأصول والعقائد والثوابت، والذي يبنى على الهوى لا على الدليل. وبدأنا نقف أمام الأسباب التي أدت إلى الوقوع في الاختلاف. الدرس الماضي تكلمنا عن سبب أول هو اتباع هوى، وفي هذا اللقاء هنتكلم عن سبب آخر من أسباب الاختلاف. هذا السبب من الأهمية بمكان، وهو أن يكون الدليل لم يبلغ المخالف، أن يكون الدليل لم يبلغ المخالف فيقع في الاختلاف، وهذا ما سوف نبينه بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Liebe Geschwister, wir sind nach wie vor, wie bereits erwähnt, bei unserer Vortragsreihe Die Überbringung der Botschaft des Koran. Wir sind beim 115. Vortrag angekommen in dieser Vortragsreihe. Nach wie vor sind wir bei der Thematik der Spaltung und der Meinungsverschiedenheit. Das fünfte Kapitel in diesem Buch des Autors Fadil Ansari rahimahullah beinhaltet das Thema das gute Gebieten, der Aufruf zum Guten, das gute Gebieten und das schlechte Verbieten. Wir haben hier schon mehrere Unterrichte über dieses Thema gesprochen, was es bedeutet, zum Guten aufzurufen, das Schlechte zu verbieten. Wie ist das jeweilige Urteil? Wann ist es eine Pflicht? Wann ist es verpönt? Wann ist es erwünscht? Wann ist es deine Pflicht? Und Verschiedenes mehr. Zuletzt sind wir, oder in den letzten Vorträgen besser gesagt, sind wir nach wie vor bei den Versen der Surat Ali Imran stehen geblieben, beginnend ab Vers Nummer 102. Allah Azza wa Jal sagt in der sinngemäßen deutschen Übersetzung: O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah Azza wa Jal, fürchtet Allah in gebührender Furcht und sterbt ja nicht anders, denn als Muslime. Und haltet alle fest am Seil Allahs und geht nicht auseinander und gedenkt Allahs Gunst an euch, als ihr Feinde wart und er dann eure Herzen zusammenführte, worauf ihr durch seine Gunst Brüder wurdet. Und als ihr am Rand einer Feuergrube wart und er euch dann davor errettete, so macht Allah euch seine Zeichen klar, auf das ihr recht geleitet werden möget. Und es soll aus euch eine Gemeinschaft werden, und das ist der hauptsächliche Vers, den wir erwähnt haben, wenn es darum geht, das Gute gebieten, der Aufruf zum Guten, das Schlechte zu verbieten. Warum oder mit welcher Eigenschaft hat Allah subhanahu wa ta'ala, mit welchen Merkmalen hat Allah subhanahu wa ta'ala diese Umma ausgestattet? So sagt Allah azza wa jal, und es soll aus euch eine Gemeinschaft werden, die zum Guten aufruft, das Rechte gebietet und das Verwerfliche verbietet. Jene sind es, denen es wohl ergeht. Und seid nicht wie jene, die auseinandergingen und uneinig wurden, nachdem die klaren Beweise zu ihnen gekommen waren. Für jene gibt es gewaltige Strafe. Bezüglich diesem Vers, dem Vers 105, in dem Allah subhanahu wa ta'ala davor warnt. Und das ist auch ein schöner Zusammenhang, den man erkennt in diesen Versen. Den Vers davor erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala, mit welcher Eigenschaft, mit welchem Merkmal er diese Umma ausgestattet hat, unter anderem, das ist natürlich nicht das Einzige, aber indem er erwähnt, und es soll aus euch eine Gemeinschaft werden, die zum Guten aufruft, das Rechte gebietet und das Verwerfliche verbietet. Jene sind es, denen es wohl ergehen wird. Es soll aus euch eine Gemeinschaft werden. Und im darauffolgenden Vers warnt Allah subhanahu wa ta'ala aber gleichzeitig vor der Spaltung. Und er sagt, und seid nicht wie jene, die auseinandergingen und uneinig wurden, nachdem die klaren Beweise zu ihnen gekommen waren. Basierend auf diesem Vers mussten wir über das Thema der Meinungsverschiedenheit sprechen, über das Thema der Spaltung innerhalb der muslimischen Gemeinschaft. Wir haben erwähnt, es gibt verschiedene Arten der Meinungsverschiedenheit. Es gibt die gute Meinungsverschiedenheit, wenn wir sie so plump beschreiben mit gute Meinungsverschiedenheit. Oder würden wir sagen, es ist eine legitime Meinungsverschiedenheit, die ihre Daseinsberechtigung hat. Sprich, beispielsweise in Umur al-Fiqh, yani in Dingen, die die Ausübung der religiösen Pflichten angeht, die Art und Weise der Ausübung. Wir haben verschiedene Beispiele erwähnt, ob man hinter dem Imam bei dem lauten Gebet, wie beispielsweise Subh, Maghrib und Isha, ob der Ma'mum die Fatiha liest oder nicht, oder ob es ausreicht, wenn der Imam das liest. Das sind Meinungsverschiedenheiten, die sind legitim. Gehe ich, wenn ich in den Sujud gehe, gehe ich zuerst mit meinen Händen runter oder gehe ich zuerst mit meinen Knien runter? Das sind Meinungsverschiedenheiten, liebe Geschwister, die ihre Daseinsberechtigung haben. Warum? Weil es keinen Dalil gibt, weil es keinen ganz klaren Beweis gibt, der sagt, es muss so gemacht werden. sondern es gibt verschiedene Aussagen, die die Gelehrten genommen haben und daraus ein mögliches Urteil gefällt haben, was aber nicht ein absolutes ist, wo man sagen kann, das hier ist das einzige Urteil, was es gibt. Das heißt, diese Meinungsverschiedenheit ist legitim und das ist auch wichtig für uns als Muslime, vor allem als praktizierende Muslime, dass man sich bewusst macht, es muss nicht immer eine Einigkeit herrschen. Es gibt eine Einigkeit in den Dingen der Aqida, da gibt es keine Meinungsverschiedenheit. Da kann man nicht sagen, aber ich habe das gehört oder das gehört. In den Umur, in den Dingen der Aqida, die die Basis bilden, die Grundlage des Glaubens, da gibt es keine Meinungsverschiedenheit. In der Ausübung verschiedener Taten kann es durchaus eine Meinungsverschiedenheit geben und diese ist eine legitime Meinungsverschiedenheit. Dann gibt es aber auch die Meinungsverschiedenheiten, die eben nicht legitim sind, über die es vielleicht einen klaren Beweis gibt, über den es vielleicht ein klares Urteil gibt oder ähnliches. Und warum gibt es trotzdem diese Art der Meinungsverschiedenheit? Und das sind die Gründe, die wir erforschen möchten. Wenn es doch einen klaren Beweis gibt, ein klares Urteil gibt, wie kann es sein, dass Menschen nach wie vor in bestimmten Dingen uneinig sind, obwohl sie darin nicht uneinig sein dürfen? Im letzten Unterricht wurde das Thema erwähnt, dass man die Befolgung seiner eigenen Neigung, obwohl es einen klaren Beweis oder klare Beweise gibt, aber der Mensch manchmal so gestrickt ist, dass er seiner eigenen Neigung folgen möchte, seiner eigenen Nefs, obwohl diese aber kein Grundlagen hat im Wissensbereich oder ähnliches oder in der Urteilsfällung, aber er neigt dazu, seiner eigenen Nefs, seiner eigenen Hawa, seiner eigenen Neigung zu folgen. Das war Thema des letzten Vortrages. Heute, bismillah ta'ala, sprechen wir über ebenfalls ein wichtiges Thema, die Möglichkeit, dass derjenige, der einer anderen Meinung ist, dass der Beweis nicht zu ihm gelangt ist. Und das ist oftmals in unserer heutigen Zeit von Social Media oder ähnliches ist das weniger, aber oftmals in der früheren Zeit, dass es vielleicht durchaus die Möglichkeit gibt, dass man uneinig ist in einer Sache, in der es eigentlich offensichtlich ein Konsens herrschen sollte, aber wahrscheinlich aufgrund dessen, weil der Beweis zu dieser Person, die einer anderen Meinung ist, dass sie vielleicht diesen Beweis nicht bekommen hat, weil sie diese Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht bekommen hat, weil sie diesen Ansatz oder Aussagen der Sahaba in dieser Hinsicht nicht erreicht haben. Na.
ونضرب على ذلك أمثلة عندما قدم الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه بجيش الإسلام إلى بلاد الشام في الطريق سمع بوقوع الطاعون بين أهل الشام الطاعون المسمى الطاعون عمواس إذن لابد من استشارة الصحابة ماذا نصنع هل نواصل السير رغم وجود الطاعون نرجع إلى المدينة فاستشار عمر الصحابة اختلف على رأيين فريق قال نواصل السير إلى بلاد الشام ولا نفر من قدر الله وفريق قال لا بل نرجع للمدينة الجيش خيار الصحابة فلابد من العودة إلى المدينة وعمر لا يتحرك إلا بالعلم رضي الله عن أرضه فقال هل عندكم من علم سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان في قضاء حاجة الله ثم راجع وهم يتشاورون فقال عندي في ذلك علم يا أمير المؤمنين قال أخبرنا به يا ابن عوف قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فقال عمر إن خزانة عبد الرحمن بن عوف مملوءة علما وأدبا مملوءة علما وأدبا هذا الجيش ورجع على المدينة لما اعترض بعض الصحابة وقالوا يا أمير المؤمنين أتفر من قدر الله قال نعم أفر من قدر الله إلى قدر الله لما عانى الدليل خلاص انتهت القضية الشاهد هنا أن هذا الدليل غاب عن كبار الصحابة رضي الله عنهم كعمر فقد يغيب الدليل ما فيقع المرء في الخلاف أو يختلف مع غيره لعدم وصول الدليل، فإذا ظهر الدليل رفع الخلاف، وهذا ما فعل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ورجع إلى المدينة عشان نتعلم القاعدة المهمة دي، نفر من قدر إلى قدر. إزاي الكلام ده؟ الجوع قدر، فلما بيشتد الجوع ماذا تفعل؟ هل تقول إن الجوع قدر وأترك البحث عن الطعام حتى أموت؟ ما يقول بهذا عقل، بل نبدأ نبحث عن الطعام. لماذا؟ لأن الشبع أيضا قدر، فأنا أفر من قدر إلى قدر، أفر من قدر الجوع إلى قدر الشبع. كذلك المرض قدر، لما يجي المرض أو خلاص ده قدر، مش هتداوى ولا أبحث عن علاج حتى أموت، ما يقول بهذا عقل أبدا، بل المريض يبحث عن الطبيب ويبحث عن الدواء. عندنا في ذلك النص: تداووا عباد الله، فإن الله لم يخلق داء إلا خلق له الدواء إلا الموت، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. أنا بفر من قدر إلى قدر، بفر من قدر المرض إلى قدر الصحة والتعافي عن طريق الأخذ بالأسباب. وده في شأننا كله، بنفر من قدر إلى قدر، إلا المقادير التي لا دخل فيها للإنسان. حدث ذلك فر منه فين؟ فنسلم للقدر، قدر الله ما شاء فعل. مصيبة الموت هتفر منها فين؟ ما في فرار من الموت، لأنه قدر، حتى جاء الأجل انتهت خلاص، هتروح فين؟ أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. جاء الموت خلاص انتهت القضية، لا ينفع بقى في طب ولا غيره، كما قال الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما كان بيحتضر، فقالوا أنا أتي لك بالطبيب، قال جاءني الطبيب، فماذا قال؟ قال إني فعال لما أريد. في لحظات الموت خلاص انتهت، لا ينفع فيها طب بشري ولا تداوي، لأن الموت قدر، حتى إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، والموت بيأتي فجأة، حتى نبادره بالأعمال الصالحة ونجتهد ونغتنم، وخاصة وأنتم على مائدة رمضان، هل ترانا ندرك رمضانا آخر أم لا؟ هذه فرصة، ذهب ثلث رمضان ونحن في غفلة، إلا من رحم ربي وعصر، فماذا بقي؟ اغتنم الأوقات يا إخوة، اسأل نفسك كم ختمة ختمت في هذا الثلث الأول من رمضان، حسب. كان السلف يختمون في كل 3 ليال في رمضان، يعني في السلف كم يوم اللي احنا قضيناه في رمضان دول، عملوا على الأقل 4 ختمات قراءة بس، ده غير ختمات الصلاة التي لا وفق. انت بقى عملت ايه في رمضان؟ وانت لسه قاعد على فيسبوك وبتضيع الوقت، لسه بتشاهد المسلسل وبتضيع الوقت، لسه بتشاهد الأفلام وبتضيع الوقت، حكايتك متى تتوب؟ متى تغتنم؟ هذا هو رمضان؟ هو ده السؤال، هو ده رمضان؟ رمضان شهر القرآن، فين أنت من القرآن؟ فين أنت من تلاوة القرآن وتدبر القرآن؟ لازم تراجع نفسك حتى تحسن فيما بقي. فضيل بن عياض سأل رجلا كم عمره؟ قال 60 سنة. قال إن لله وإنا إليه راجعون. منذ 60 سنة وأنت تسير إلى ربك، أوشكت أن تصل؟ قربت العملية أول، وأعمار هذه الأمة بين 60 و70. فقال رجل مرددا إنا لله وإنا إليه راجعون، قال هل تعرف معناها؟ قال علمني. قال إن لله فنحن عبيد وهو خالقنا والمتصرف في أمرنا وإن إلى رجعون الموت حق وحق سوف نرجع إليه ليحاسبنا على ما قدمنا. فقال الرجل ماذا أصنع يا فضيل؟ قال اجتهد فيما بقي يغفر لك ما مضى، فإن لم تجتهد فيما بقي أخذت بما مضى وبما بقي. الآن فات ثلث رمضان، فلابد أن نغتنم ما بقي حتى يغفر التقصير فيما مضى من رمضان، فلازم نحاسب النفس، لازم نراجع النفس. الموت حقيقة لا فرار منه، إذا لابد أن نبادر ونغتنم الأوقات في صلاح الأعمال والاجتهاد. واسأل عن حالك مع القيام في رمضان، اسأل عن حالك في الصدقة في رمضان وتفضيل الصائمين في رمضان وصلة الأرحام في رمضان ومجالسة الصالحين في رمضان ومكارم الأخلاق على مائدة رمضان. انت لسه بتغضب عشان الصيام؟ لسه بتعمل مشاكل في البيت وانت صايم؟ لسه لما بترجع من شغلك الحاجة بتخاف والأولاد بيخافوا عشان انت صايم؟ اسكت يا واد، اسكت يا بنت، لموا عيالكم اصل الصايم جالكم. يبقى مصيبتك مصيبة، رمضان رفق ولين ورحمة وحسن خلق، مش ضجر وغضب وإيذاء ومشاكل. معظم مشكلاتنا بتقطع قبيل المغرب في بلاد المسلمين عشان الصايمين صايمين بعض عشان الصيام. هو ده الصيام؟ يبقى ما فهمناش رمضان. فالمنهج يعلمنا أن نفر من قدر إلى قدر، إلا المقادير التي لا دخل لنا فيها نقول قدر الله وما شاء فعل. إذن هذا النص غاب عن عمر فيما يتعلق بالطاعون، لكن كان عند ابن عوف ورفع النزاع ورفع الخلاف بالعلم وبالدليل. فده تفضيل لهذا الباب، ومن أسباب الاختلاف عدم بلوغ الدليل للمخالف.
Wir haben erwähnt, liebe Geschwister, dass der zweite Grund eine Meinungsverschiedenheit, also wir haben im letzten Unterricht, letzte Woche erwähnt, dass einer der Gründe für diese Meinungsverschiedenheit, die eigentlich nicht unbedingt eine Daseinsberechtigung hat, aber es trotzdem in ihr eine Meinungsverschiedenheit gibt, dass die Person vielleicht ihrer eigenen Neigung folgt. Heute das Thema, wie wir erwähnt haben, ist, dass eine Person ein Urteil versucht zu fällen, obwohl sie aber nicht den gesamten Dalil, den gesamten Beweis, die gesamten Aussagen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erreicht haben. Ich weiß, das mag für den einen oder anderen ein bisschen trocken sein, weil das sehr viel Theorie ist und so weiter. Aber es ist trotzdem wichtig für uns, dass wir das verstehen, damit wir im Endeffekt auch bei der Ausübung unserer Religion Dinge besser oder Zusammenhänge besser verstehen können. Ne? Warum gibt es hier denn überhaupt eine Meinungsverschiedenheit? Warum gibt es hier keine? Und so weiter und so fort. Deswegen braucht es manchmal auch so ein bisschen Theorie, dass man versteht, damit man mit der Thematik besser umgehen kann. Wir geben den Beweis, was damit gemeint ist, dass eine Person den Dalil, den Beweis nicht erreicht hat. In der Aussage oder im Ereignis, als Umar radiallahu anhu eines Tages mit den Muslimen unterwegs war und sie waren kurz vor Scham, sie waren noch nicht in Scham angekommen und sie haben erfahren, dass in das Gebiet, in das sie möchten, dass eine Pest vorherrscht, dass eine Krankheit, ein Virus, eine Pest vorherrscht. Und sie waren sich uneinig gewesen. Sollen wir weitergehen oder sollen wir nicht weitergehen? Die Leute waren gespalten. Der eine Teil hat gesagt, das ist zur Zeit von Umar. Also das waren die großen Sahaba, die mit Sicherheit viele von ihnen auch noch mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelebt haben und so weiter. Ein Teil von ihnen hat gesagt, es ist die Vorherbestimmung Allahs. Wir gehen da rein. Ja, nee, es ist die Vorherbestimmung Allahs. Es ist Allahs Wille, wir gehen da rein. Die andere Meinung besagt, nee, wir sind noch nicht dort angekommen, lass uns doch zurückkehren, dann erreichen wir dieses, ne, das Virus erreicht uns nicht, wir brauchen ja nicht da reinzugehen, um uns selbst Schaden zuzufügen. Und Umar radiallahu anhu war sie selbst uneins gewesen. Ne? Ich wiederhole nochmal, wir reden von Umar radiallahu anhu, wir reden nicht von irgendeinem Imam oder irgendeinem Sheikh, sondern wir reden von Umar radiallahu anhu. Und Umar radiallahu anhu hat gesagt, o ihr Menschen, ja, zu seinen Begleitern, o ihr Begleiter, hat irgendjemand von euch einen klaren Beweis für das, was er spricht? Und dann kam Abdurrahman ibn Auf zu ihnen und hat ihm gesagt, ich habe einen Beweis, eine Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die ich gehört habe, in der der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wahrlich, wenn ihr unterwegs seid zu einer Gegend, in der dieses Virus, diese Pest vorherrscht und ihr seid schon angekommen, dann bleibt drin, dann flieht nicht davon. Dann sozusagen, dann bleibt drin. Heute würde man sagen, dann seid ihr sowieso schon angekommen, das Kind ist in den Brunnen gefallen, ihr seid dort angekommen, dann bleibt dort, dann flieht nicht. Aber wenn ihr unterwegs dorthin seid und ihr habt diese Gegend noch nicht erreicht, dann kehrt zurück. Und so waren sie alle dankbar gewesen für diese Aussage von Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu und dann sind sie zurückgekehrt zu Al-Madina. Umar radiallahu anhu hat die Menschen dann wieder versammelt und sie sind wieder zurückgekehrt. Und das zeigt, dass Abdurrahman ibn Auf zu dieser Zeit, dass er eine Art des Wissens hatte, dass er eine Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte, die die übrigen, die dabei waren, nicht hatten. Und das war in diesem Moment war es Gold wert gewesen. Und manche haben dann zu Umar radiallahu anhu gesagt, oh Umar, yani nachdem feststand, dass sie zurückkehren zu Al-Madina, haben sie gesagt, ja Umar, sollen wir etwa von der Vorherbestimmung Allahs fliehen? Und das ist natürlich ohne einen bösen Willen, aber das war deren Sicht, dass sie gesagt haben, es ist die Vorherbestimmung Allahs. Und sie haben ihn dafür nicht getadelt, aber sie haben ihn angesprochen und dann gesagt, oh Umar, warum fliehen wir denn von der Vorherbestimmung Allahs? Und so hat Umar radiallahu anhu eine tolle Aussage getätigt, indem er sagt, wir fliehen von einer Vorherbestimmung in die andere Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala. Und das zeigt, wie der Muslim sein sollte. Der Muslim sollte niemals kapitulieren, sondern sollte immer versuchen, die Asbab, die Gründe dafür zu schaffen. Ich gebe euch ein kleines Beispiel. Wenn jetzt jemand in einer Gegend ist und er ist am Hungern, dieses Hungern an sich ist eine Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala. Es ist für ihn eine Prüfung. Aber trotzdem ist es für ihn gewollt und er ist aufgefordert, zu versuchen, an Nahrung zu kommen. Und diese Nahrung gleichzeitig, die er dann zu sich nimmt, ist ebenfalls eine Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, der Muslim ist nicht so, dass man sagt, er ist komplett fremdgelenkt, er ist komplett gelenkt und er hat keinen freien Willen oder ähnliches, sondern vielmehr sollte man sich dessen bewusst sein, dass egal wo wir sind und uns erreicht etwas vielleicht augenscheinlich Negatives oder ähnliches, dass man sich bewusst ist, das hier ist die Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala. Aber Allah Azza wa Jal verlangt von mir als Muslim ebenfalls, dass ich die Gründe schaffe, dass ich die Asbab schaffe, dass ich mich fortbewege, dass ich versuche, einen besseren Zustand zu erreichen. Ja, genauso, wenn wir ein weiteres Beispiel geben, wenn eine Person zu Hause sitzt und er hat keine Arbeit und nichts und dann sagt er, es ist die Vorherbestimmung Allahs, ich habe keine Arbeit, ich bin pleite, ich habe kein Geld und so weiter und so fort. Ja, dem würdest du ja auch sagen, dann steh doch auf und bewerb dich um eine Stelle. Steh auf und versuch Arbeit zu bekommen. Steh auf und versuch den Lebensunterhalt zu verdienen. Und genauso ist der Muslim, liebe Geschwister, dass er in seinem gesamten Leben von einem Qadar, von einer Vorherbestimmung Allahs in die andere Vorherbestimmung Allahs wandert, um die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala zu erlangen. Und es gibt lediglich eine Vorherbestimmung Allahs azza wa jal, vor der du nicht fliehen kannst, von der niemand von uns fliehen kann. Und zwar ist das, wenn der Tod einen ereilt. Wenn der Tod einen ereilt, dann gibt es davon kein Fliehen oder ähnliches. Yani wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ganz egal wo ihr seid, wahrlich der Tod wird euch erreichen. Gleichzeitig sagt Allah subhanahu wa ta'ala, niemand weiß, wann er sterben wird und niemand weiß, wo er sterben wird. Das heißt, der Tod, der jeden von uns erreichen wird, ist auch eine Vorherbestimmung Allahs azza wa jal. Und das Fliehen vor diesem Tod ist eine unmögliche Sache. Warum? Weil es eine begrenzte Zeit ist, die Allah subhanahu wa ta'ala uns zum Leben gegeben hat. Deswegen ist es immer wieder wichtig, dass man sich auch versucht, mit sich selbst abzurechnen, liebe Geschwister. Dass man versucht, sich selbst zur Rechenschaft zu ziehen. Dass man versucht, seine eigenen Taten zu beobachten. Wo stehe ich denn überhaupt? Wie alt bin ich? Wie viele Jahre sind bereits vergangen? Als Fudayl ibn al-Iyad eine Person gefragt hat und hat ihm gesagt, wie alt bist du? Und er hat ihm gesagt, ich bin 60 Jahre alt. Und da hat er gesagt, wir gehören zu Allah und kehren zu Allah zurück. Wahrlich, du bist seit 60 Jahren unterwegs zu Allah. Es ist wohl nahe, dass du ihn bald erreichen wirst. Warum? Basiert auf der Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der sagt, das Lebensalter oder das zu erwartende, in Anführungszeichen, Lebensalter ist bei 60 oder bei 70 Jahren einer jeweiligen Person. Und deswegen, liebe Geschwister, ein Appell an jeden Einzelnen von uns, wir sind im Monat Ramadan, jeder von uns sollte sich selbst die Frage stellen, nutzt er die Zeit so, wie es von ihm verlangt wird, dass er seine Zeit nutzt? Ist er in diesem Ramadan, ist er so, strengt er sich an, um seine Ziele zu erreichen, oder ist er nachlässig? Wie der Sheikh erwähnt hat, die rechtschaffenden Menschen vor uns, es war überliefert von ihnen und bekannt, dass sie im Monat Ramadan mehrmals den Koran gelesen haben. Manche von ihnen, wie überliefert wird, alle drei Tage hatten sie eine Khatma. Yani Khatma ist der arabische Begriff dafür, dass man es einmal komplett gelesen hat. Alle drei Tage. Das heißt, wenn man sich bedenkt, der Monat Ramadan 30 Tage, dann waren es 10. Außer Acht gelassen, das, was sie im Gebet rezitiert haben, sondern das waren freiwillige Einheiten, die sie gemacht haben. Natürlich mag der ein oder andere von uns jetzt sagen, das ist zu brutal, das schaffe ich nicht. Es ist auch okay, wenn man es nicht schafft. Warum man solche Ereignisse erwähnt, ist einfach, dass man einen gewissen Maßstab hat, dass man weiß, auf was man hinarbeiten sollte, dass man sich bewusst ist, der Monat Ramadan ist ein Monat der Barmherzigkeit und der Vergebung Allah subhanahu wa ta'ala, dass sich jeder von uns selbst die Frage stellt, ja, diese Woche, die jetzt vergangen ist, Viertel oder sagen wir knapp ein Drittel von Ramadan, was jetzt vorbei ist, hat man dieses Drittel so genutzt, wie man es vorhatte vor dem Monat Ramadan, oder ist man faul geworden, die Tage vernachlässigt, ist man verfallen in Filme und Serien und Spielen und Social Media und so weiter und so fort. Das, liebe Geschwister, lediglich, um einen Appell zu haben. Und deswegen ist es wichtig, auch wie Fudayl zu ihm gesagt hat, hat ihm gesagt, streng dich an in der übrigen Zeit, die noch bleibt, damit dir das vergeben wird, was bereits vergangen ist. Und genauso ist es für uns auch im Monat Ramadan. Lasst uns im Monat Ramadan für die Zeit, die einem noch bleibt, anstrengen, damit einem das vergeben wird, was bereits vergangen ist. Und so ist es mit dem gesamten Leben. Streng dich in deinem Leben, auch wenn es ab heute ist, streng dich an in dem, was noch bleibt, was du noch an Lebenszeit hast, damit dir das verziehen wird, was bereits vergangen ist.
Man tatbiqat ja hat der Aydan an Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala an Uqdar kathalika Abd Allah ibn Abbas radiyallahu anhuma kana yarayani أن الحاملة التي مات عنها زوجها عدتها بأطول الأجلين. يعني إيه؟ عندنا في القرآن آيات في قضية من مات عنها زوجها، قضية الحامل. في سورة البقرة في الآية 234 قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. ده نص قرآن. في سورة الطلاق الآية الرابعة قال الله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. عندي في الباب آيتان، آية تقول أربعة عشر أشهر وعشرة اللي يموت عنها زوجها، وآية تقول إن الحامل عدتها بوضع ايش؟ الحمل. لذلك علي وابن عباس رضي الله عنهم كان يريان ان الحامل التي يموت عنها الزوج عدتها اطول الاجلين. يعني ايه؟ يعني مات وهي حامل، بعد بيومين وضعت الحمل، يقول لك العده لم تنقض، ليه؟ تنتظر اربعه اشهر وعشر. ده ابن عباس وعلي. طيب حامل ومات عنها زوجها، مر عليها أربعة أشهر وعشرة ولسه ما وضعتش، لسه العدة ما انقضتش، ننتظر لغاية ما تضع حتى وإن كان بعد 8 أشهر. ليه؟ لأنهم أخذ بأطول الأجلين من خلال الآيتين. لماذا قال بهذا؟ لأن النص عن النبي لم يصلهما. المسألة فيها نص عن النبي، حديث صبيعة الأسلمية رضي الله عنها كانت حاملا ومات زوجها فنفست بعد ليال من موت زوجها، يعني بعد موت الزوج بليالي ويومين ثلاثة أو أسبوع ولدت. فأذن لها النبي أن تتزوج. يبقى عدة الحامل إيش؟ وضع الحامل. وضعت بعد يوم من الموت خلاص العدة انتهت. وضعت بعد شهر العدة، بعد 9 شهور تنتظر حتى تضع الحامل. يبقى الحامل خرجت من الآية اللي هي 4 أشهر وإيه؟ و10. فعدتها وضع إيش؟ المولود. هذا النص لم يصل لعلي ولم يصل لابن عباس، لذلك اجتهد الرأي فقال بأطول الأجلين. والصواب أن الحاملة عدتها وضع الحمل. قال أنقص. يبقى الاختلاف حدث ليه؟ لعدم بلوغ النص لهذين الصحابيين الجليلين. وأيضا في هذا الباب، وكلكم يحفظوا ونختم اللقاء لديك الوقت، قصة الاستئذان 3. هذا النص لم يصل عمر الفاروق رضي الله عنه وارضاه، وهو من الخلفاء الراشدين. عندما جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه من بلاد البحرين، وكان قد استعمل عمر عليها، طبعا أول حاجة بيروح لأمير المؤمنين بداية، فذهب إلى بيت عمر وطرق بابه المرة الأولى وقال مبينا للكونية، قال لما ترك الباب قال أبو موسى، ما تفتحش الباب، فترك الباب مرة ثانية وقال عبد الله ابن قيس اسمه بقى، الباب ما تفتحش. فترك الباب في الثالثة وقال بقى نجيب اللقب بقى عشان عمر مش عارف مين اللي بيدعي عليه، وقال الأشعري، الباب ما اتفتحش. ماذا يصنع أبو موسى؟ انصرف. كان سيدنا عمر بيفتح الباب فوجد أبا موسى منصرفا، قال أبا موسى ألم تترك بابنا؟ قال بلى. قال فلما انصرف؟ قال لأنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان 3، فإذا فتح لك وإلا انصرف. فقال عمر أقال النبي هذا؟ قال نعم. قال إن لم تأتي لمن يشهد لك أن النبي قال لأوجعتك ضربا. وده مش معناه أنه بيشكك في الصحابي أبدا، عمر قال له منهج لقبول الحديث. عمر كان من أهل الحيطة في قبول النص، كان يطلب الشاهد لحرصا على السنة. أبو موسى الأشعري يجري في طرقات المدينة مضطربا، عمر توعده، فمر على جماعة من الأنصار فرأوه مضطربا، قالوا ما لنا نراك مضطربا، قال توعدني عمر، قالوا لما؟ قال في حديث الاستئذان 3، قال يشهد لك أصغرنا سنا، قم يا أبا سعيد أي الخدري. فقام معه وأتى عمر وقال يا أمير المؤمنين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان 3. فقال عمر رضي الله عن عمر لعله شغلني عن سماعه الصفق بالأسواق. التجارة شغلتنا اليوم، النبي قال في الحديث ده كنت أنا في التجارة فما سمعتوش. فهنا بينشأ الاختلاف من ماذا؟ من عدم بلوغ الدليل. علشان كده أقول دائما لطالب العلم حتى لا تزل اقرأ رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المعنونة بهذا العنوان رفع الملام عن الأئمة الأعلام. رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رسالة قليلة المبنى عظيمة المعنى، بيتكلم عن أسباب الاختلاف بين الفقهاء حتى يرفع عنهم الملام عشان ما يجيش طاعن يطعن. فبعض الأئمة لم يصله النص أو الدليل فاجتهد رأيه، كأبي حنيفة مثلا كان كثير الاجتهاد، ومدرسته تسمى مدرسة الرأي لأنه كان في بلاد العراق بعيد عن بلاد الحديث الحجاز المدينة، فقل أن يصله النص فكان يجتهد الرأ لكنه أغلق الباب على المبتدعين المخالفين الذين يتتبعون شواذ أهل العلم. فقال: إذا رأيتم قولي خالف قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحق. أنه يعلمنا أنه ما اجتهد في بعض المسائل إلا لعدم بلوغ الدليل له وبلوغ النص إياه، لذا اجتهد الرأي. فإذا رأيتم في هذا الاجتهاد نصا يخالف قول أبي حنيفة يعملوا إيه؟ اضربوا بقول أبي حنيفة عرض الحق. هو من قال لكم ذلك؟ عشان بعض المفتونين يبدأوا ياخدوا بعض الآراء الشاذة في مدرسة الرأي ويجعلوها أصل، زي مثلا يقول لك يجوز للمرأة أن تتزوج بغير ولي، قال أبو حنيفة. نقول لك طيب، والنبي قال أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وأبو حنيفة قال إذا رأيتم قولي خالف قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط. بهذا القدر أكتفي، قدر بقاء وكان لقاء واصل.
Wir kommen zu einem letzten Beispiel, das wir geben. Einfach nur, dass wir diese Thematik verstehen, wie es denn überhaupt geschehen kann, dass es zu einer Meinungsverschiedenheit kommt oder ähnliches. Wir sehen in Surat al-Baqarah, in Vers 234 und gleichzeitig in Surat al-Talaq, Vers Nummer 4, sind Regeln genannt, wie oder ab wann eine Witwe nochmal heiraten darf. Eine Witwe, eine Frau, deren Mann verstorben ist, zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückgekehrt ist. In Surat al-Baqarah wird erwähnt, dass ihre Wartezeit 4 Monate und 10 Tage ist, bis sie quasi wieder heiraten darf. In Surat al-Talaq heißt es allerdings, in Vers Nummer 4, wenn er sie als eine schwangere Frau hinterlassen hat, yani der Mann ist verstorben, die Frau war schwanger zu diesem Zeit, und sie hat danach ihr Kind gebärt, dann ist diese Frist vorüber. Dann ist diese Frist vorüber. Ali ibn Abi Talib und Abdullah ibn Abbas radiallahu anhum waren der Ansicht, dass sie gesagt haben, nein, auch wenn sie ihr Kind bekommen hat und beispielsweise unmittelbar nachdem der Mann verstorben ist, gilt trotzdem für sie diese Wartezeit von 4 Monate und 10 Tage. Warum? Weil sie lediglich sich berufen haben auf den Vers aus Surat al-Baqarah, weil sie dann von der längeren Zeit ausgehen wollten und nicht von der kürzeren Zeit. Und auch hier war es so gewesen, dass der Beweis vielleicht nicht klar war. Und dann ist eine Frau gekommen, die eben genau diesen klaren Beweis hervorgebracht hat und gesagt hat, dass sie zur Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sie war schwanger gewesen, ihr Mann ist verstorben und sie hat kurze Zeit darauf, nach dem Tod ihres Mannes, hat sie ihr Kind auf die Welt gebracht. Und so hat ihr der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, dass für sie somit die Wartezeit abgelaufen ist. Und das möge vielleicht zeigen, dass der große Sinn auch hinter einer solchen Wartezeit einer der Weisheiten ist, dass man sicher gehen will, dass die Frau nicht schwanger ist oder ähnliches. Aber wenn sie dann zu diesem Zeitpunkt ja bereits das Kind auf die Welt gebracht hat, dann gibt es ja keinen Zweifel mehr darüber. Und sie hat das Kind, womit sie ja nicht schwanger war von ihrem Ehemann, hat sie dann auf die Welt gebracht. Warum wir das nochmal erwähnt haben? Einfach nur, um zu zeigen, dass man ein kleines Verständnis dafür entwickelt, wie diese Meinungsverschiedenheiten zustande kommen, wie man damit umgehen sollte, wie man das Verständnis versuchen sollte. Genauso, barakallahu fiik, genauso auch verschiedene Aussagen, die in den jeweiligen Rechtsschulen erwähnt werden, die vielleicht die Gelehrten nach diesen Rechtsschulen zu der Erkenntnis gekommen sind, dass es hier doch eine klare Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gibt, dann mag es sein, dass die Aussage von Abu Hanifa oder Shafi'i oder Ahmad oder Imam Malik oder wie auch immer, dass diese Aussage dann zweitrangig ist, weil es danach einen klaren Beweis gegeben hat vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich weiß, die Thematik mag vielleicht für den einen oder anderen etwas trocken sein, aber ich wiederhole mich gerne. Es ist wichtig, dass wir diese Dinge verstehen. Nur dann können wir auch richtig und sorgfältig mit denen umgehen. Ich sage diese Worte und bitte bei Allah subhanahu wa ta'ala für mich und euch um Vergebung.
Assalamu alaikum.